Ich will eigentlich einen Intro-Gag. Ich hasse diese Begrüßung. Hallo und willkommen zur 6. Folge vom Code Culture Podcast. Hallo Markus.
Hallo Lukas.
Und wir sind wieder hier vor Ort im Studio. Haben jetzt auch, wie im Intro-Gag schon gehört, ein neues Mikro am Start, den Procaster. Ich hoffe, es funktioniert alles.
Sorry. Das hoffe ich auch.
Sorry, falls es vielleicht nicht funktioniert, aber ihr hört es ja trotzdem.
Ja, es poppt noch ein bisschen und es esst noch ein bisschen.
Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Dafür halt es nicht mehr so.
Ja, das stimmt. Und du kannst ja auch einfach aufhören zu atmen.
Richtig. Einfach aufhören zu atmen. Das ist eigentlich meistens die Lösung. Fangen wir doch direkt mal, würde ich sagen, an mit dem Feedback, was wir bekommen haben auf die letzte Folge.
Ja genau, es gab ein bisschen Feedback. Zum einen wurden wir darauf hingewiesen, dass es tatsächlich schon Windows 10 für ARM gibt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob es dann direkt auf einem Mac mit ARM auch laufen wird. Grundsätzlich möglich ist es aber.
Ja, das hätten wir aber auch nicht ARMen können.
Ja, das ist jetzt eher ein schlechterer Wortwitz gewesen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also innerhalb von Docker wird es nur dann laufen, wenn auch der Docker-Host außenrum in Windows ist. Das ist bei Windows virtualisierten Containern immer so. Aber vielleicht gibt es ja da Bestrebungen von Microsoft, sich da wieder ein bisschen an die Mac-User anzubiedern und da Möglichkeiten zu bieten, Windows dann doch irgendwie auf den doch recht guten, hardwaretechnisch ausgestatteten Mac-Kisten dann zum Laufen zu kriegen. Ein weiteres Feedback war, dass wir nicht auf die Performance von den ARM-Macs eingegangen sind. Und da ist die Antwort eigentlich relativ trivial. Das ist noch nicht draußen.
Ja.
Die Leute, die sich so einen Dev-Kit geshoppt haben mit einem Mac Mini, der so einen ARM-Prozessor drin hat, die stehen unter einem NDA, also die dürfen keine Performance-Werte posten, die dürfen keine Benchmarks machen, die dürfen da nicht drüber reden. Und Apple selbst hat überhaupt keine Infos gegeben, wie jetzt die Performance sein wird. Also ich denke, da müssen wir einfach warten, bis die ersten Kisten dann rauskommen. Und ich glaube, da wird es dann auch die entsprechenden Marketing-Slides geben, wie toll und wie viel besser dann dieser ARM sein wird.
The fastest processor yet.
Apple has ever made.
Yeah, has ever made.
Das finde ich eigentlich relativ affig, weil natürlich werden die Dinge immer besser, sonst macht man logisch. Sie ja nicht neu.
Ja, klar. Aber was ich da auch noch sagen muss, man sieht ja schon, was Apple auf den iPhones mit ihrer eigenen Architektur machen. Und das ist schon krass im Vergleich zu den anderen
Genau,
Handys.
Und wenn man jetzt dran denkt, dass diese ganzen Energy Constraints auf einem MacBook oder vor allem auf einem Mac Pro überhaupt nicht mehr gelten, da kann man ja so viel Energie ziehen, wie man möchte, und dass man ja auch mehrere Kerne davon einbauen kann, verspreche ich mir da eigentlich echt ziemlich viel davon.
Ja, ich hoffe auch, dass man wenigstens dann etwas bekommt durch die Umstellung.
Ja, aber ob ich jetzt zu den Early Adoptern gehören möchte, das wird sich dann, denke ich, zeigen.
Ja. Dann kommen wir von Feedback wieder zu was Neuerem, und zwar die News natürlich.
Du hattest deine Abschlusspräsentation als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, also bald kannst du dich nicht mehr als Azubi vorstellen oder darfst dich nicht mehr als Azubi vorstellen.
Ich kann mich dann als ehemaliger Azubi der Accenture vorstellen. Auf jeden Fall, in 2 Wochen ist es soweit, also am 14. Juli bekommen wir zumindest, also laut Aussage, kriegen wir da unsere schriftlichen Ergebnisse und dann steht fest, ob ich die Ausbildung geschafft habe oder nicht.
Was du natürlich hast, davon gehen wir alle mal aus.
Ich gehe auch davon aus.
Die Abschlusspräsentation. Also du hast dein Abschlussprojekt vorgestellt und dann verteidigt.
Richtig. Es lief so ab, also es war in München tatsächlich, auf dem IHK-Campus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Adresse sagen darf, ich lasse es lieber. Auf jeden Fall bin ich da halt hingekommen. Ich war eine Stunde zu früh, weil lieber zu früh als zu spät.
Sehr gut, vor allem bei der MVG.
Ja, richtig. Und da kann man auch noch dazu sagen, es ist immer besser, auch deutlich früher da zu sein, weil die Prüfer haben meistens davor auch schon nichts zu tun oder wenn ein anderer ausfällt oder so, dann kann man einfach vorgezogen werden und dann früher schon fertig sein. Und das freut natürlich euch und die Prüfer auch, Das heißt, also früher da sein ist eigentlich immer besser, weil wir haben auch, ich glaube, eine halbe Stunde vorher angefangen.
Nice.
Und dann war ich halt mega schnell auch fertig.
Haben sich die Prüfer auch über deine Präsentation gefreut?
Ja, tatsächlich. Also, es ist so aufgebaut, man hat zuerst halt die Präsentation, da habe ich halt mein Projekt in 15 Minuten vorgestellt. Tatsächlich habe ich auch genau 15 Minuten gebraucht. Bin ich echt froh drum, dass ich es genau geschafft habe, obwohl ich technische Schwierigkeiten bei der Demo hatte. Aber das hat sich dann noch geregelt. Also,
das heißt, du hast dann so eine Viertelstunde eine PowerPoint gezeigt mit ein bisschen Demo zwischendrin und dann haben sie dich noch eine Viertelstunde gegrillt.
Richtig. Da möchte ich auch noch mal kurz eine Empfehlung aussprechen. Macht einfach keine Demo. Es ist wirklich, es hat nicht viel Mehrwert. Ihr müsst einfach nur euer Projekt vorstellen und ihr könnt es genauso wie in der Dokumentation machen und einfach den Ablauf in PowerPoint-Slides einfach erklären. Und das ist safe. Da habt ihr keinen Stress, da funktioniert alles, da habt ihr nicht irgendwie Nebeneffekte oder so.
Du hast für deine Demo Internet gebraucht, richtig?
Ja, richtig. Und das Problem, ich Idiot, habe natürlich nicht meinen Handy-Hotspot benutzt, der natürlich mit LTE mega schnell gewesen wäre, sondern bin natürlich in den IHK-Hotspot gegangen, der irgendwie 10 Kilobyte oder so gerade mal machen kann, was dann natürlich sehr unvorteilhaft war für die Demo. Weil ich brauchte einen Mail-Server und so und das hat dann immer ein bisschen gedauert. Aber im Endeffekt war es nicht weiter schlimm, weil es hat dann doch alles funktioniert.
Gut, also gehen wir mal davon aus, du hast gut bestanden und ich denke, du wirst dann noch berichten. Vielleicht nicht die Note im Podcast sagen, aber zumindest sagen, ja, dass du dann groß und erwachsen geworden bist.
Ja, ich würde noch kurz zum Fachgespräch sagen, dass das auf jeden Fall nicht schwierig ist. Und die Prüfer fragen auch meistens nur Sachen so zum Projekt, genau. Und sonst halt so mega basic Sachen aus der Ausbildung. Also das kriegt man eigentlich auch mega gut hin, wenn man sich mit seinem Projekt auf jeden Fall auskennt. Genau. Und ich kann schon mal sagen, also die mündliche habe ich bestanden. Jetzt kommt es nur noch auf die schriftliche an.
Sehr gut, ich bin gespannt.
Ja.
Dann ist die letzte Woche was Lustiges passiert, nämlich ein großer IT-Dienstleister aus der Finanzbranche hat Insolvenz angemeldet.
Ob das so lustig ist, ist die andere Frage.
Also ich finde, es sind zumindest mal ganz interessante Effekte passiert, nämlich einige von diesen neuen Banken, die mit Wirecard, um die geht's, ihre ganzen IT-Geschäfte und vor allem ihre Transaktionen abwickeln, die können jetzt ihre Kreditkarten wegwerfen.
Nice.
Und dazu gehört unter anderem Boon, Curve und Holvi. Also das sind eigentlich genau die, die auch immer im Podcast Werbung machen und die von den ganzen Hipstern genutzt werden. Hast du eine Karte von denen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe nur eine Karte von N26.
Lustigerweise war ja N26 auch am Anfang unter Wirecard. Also die hatten keine eigene Bankleitzahl und auch keine Bankenlizenz. Und die haben auch ihre ganzen Dienstleistungen über Wirecard abgewickelt. Und die sind allerdings, glaube ich, schon vor 2 oder vor 3 Jahren dann selbstständig geworden. Das haben jetzt halt viele von den Hipsterbanken noch nicht geschafft. Und für die ist jetzt erstmal, ja, zappenduster. Da geht jetzt nichts. Und lustigerweise auch, oder interessanterweise auch Aldi Süd, die wickeln nämlich ihre Kreditkartenzahlungen auch über Wirecard ab. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert, wenn dann bei Wirecard endgültig die Lichter ausgehen, ob man dann an der Aldi-Kasse noch mit seiner Kreditkarte bezahlen kann.
Ja, das wird auf jeden Fall interessant.
Und ich finde es vor allem interessant, wie sich mal wieder zeigt, dass so ein Single Point of Failure bei so einer IT-Geschichte nie gut ist. Also das hätte ja jetzt nicht nur eine Insolvenz sein können, das hätte ja auch ein Ausfall sein können.
Ja, richtig.
Der ein paar Tage dauert. Und wenn es dann keinen Plan B gibt, bei sowas wie Geld, wenn man dann nicht mehr an sein Geld kommt, ich finde, das ist ein bisschen kritisch.
Ja, immer im Hinterkopf behalten, auch bei Softwareentwicklung, was passiert, wenn dieser Service oder diese Schnittstelle nicht da ist?
Ja, vor allem, was passiert, wenn sie niemals wiederkommt? Und das
ja,
passiert
richtig,
jetzt da.
Wenn sie komplett ausfällt.
Also wenn ich jetzt irgendwie meinen Online-Shop hätte und ich könnte jetzt keine Zahlungen mehr abwickeln, bloß weil da irgendwie so ein Dienstleister in Deutschland mal ein paar Milliarden veruntreut hat, ich glaube, das ist nicht so schön.
Nee, gar nicht.
Welche Aggregatoren könnte man denn dafür nehmen? Also ich glaube, Stripe Ja, Stripe wäre dann wieder ein Single Point of Failure, aber immerhin haben die mehrere Zahlungsdienstleister hinten dran.
Da kenne ich mich gar nicht aus, tatsächlich.
Ja, also, oder halt mehrere Dienstleister anbieten, PayPal, Stripe.
Ja, ja.
Dass man immer sein Geld auch tatsächlich bekommt und die Umsätze machen kann.
Ja.
Dann ist was Interessantes herausgekommen, nämlich iOS 14 hat ja jetzt ein Feature, also das ist ja in der Beta veröffentlicht worden, eine Beta-Test, und da gibt es ein schönes Feature, nämlich dass iOS 14 den Benutzer warnt, wenn eine Applikation, so eine App, die Zwischenablage abgreift. Und rate mal, welche App ganz, ganz, ganz viel mit der Zwischenablage machen möchte.
Ich würde jetzt so sagen...
Welche chinesische App kommt dir denn da in den Sinn?
Chinesisch, Also ich glaube mal, also schlau oder logisch wäre zum Beispiel WeChat, weil das ist ein Messenger und da würde man das voll verstehen.
Ja, oder aber, vielleicht so ein Passwortmanager,
der ja, zum Beispiel,
Dinge mit der Zwischenablage genau. macht, mit den Passwörtern. Aber wenn jetzt zum Beispiel OnePassword ein Passwort in der Zwischenablage speichert und du, sagen wir mal, so eine App wie TikTok aufmachst, was könnte denn dann passieren?
Ja, anscheinend gucken sie sich das an und machen damit irgendwas auf jeden Fall.
Genau, also es kam wohl raus, dass TikTok alle 3 Sekunden automatisiert die Zwischenablage von iOS abfragt und mit dem Inhalt der Zwischenablage irgendwas macht. Und nur damit man das mal versteht, so eine Zwischenablage kann ein kopiertes Foto sein, so eine Zwischenablage kann ein kopierter längerer Text sein, das kann ein Bookmark sein, das kann wie im Fall von OnePassword, das ist so ein Passwortmanager, kann das auch ein Passwort sein oder auch sehr häufig so ein One-Time-Passwort, also ein zweiter Faktor. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen.
Ja, finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall nicht die feine Englische, würde ich behaupten.
Ja, und es gibt da so einen länglichen Reddit-Thread, bei dem ja offensichtlich jemand, der sich technisch so ein bisschen mit Reverse-Engineering von iOS-Applikationen auskennt. Und der hat auch gesagt, das ist nicht das Einzige, was TikTok da macht. Also TikTok ist wohl eine ziemliche Datenkrake und liest wohl alles aus, was die API von so einem iOS hergibt, um es dann schön Richtung China zu posten. Weil TikTok ist eine chinesische App und wird auch ganz offiziell von der chinesischen Regierung entsprechend subventioniert. Und ich weiß nicht, ob ich da meine Daten sehen möchte. Nutzt du TikTok, Lukas?
Ja, tatsächlich. Aber eher so casual manchmal, nicht oft. Ich bin auch nicht oft am Handy, deswegen so krass betrifft mir jetzt nicht. Aber da muss man auch dazu sagen, laut TikTok hält sich TikTok auch komplett an Datenschutzrichtlinien innerhalb der Länder, wo sie agieren.
Ja, ob da aber das Auslesen der Zwischenablage wirklich so
ja,
datenschutzkonform
richtig.
Ist, ich bin mir da unsicher. Also mir geht's ähnlich wie dir. Ich nutze TikTok tatsächlich hauptsächlich, um so ein bisschen Trends über Popmusik und Rockmusik mitzukriegen, weil ich so das Gefühl habe, da kriegt man eigentlich relativ schnell mit, wenn so ein Song viral geht. Und das interessiert mich eigentlich auch aus Hobbygründen. Und ich fände es jetzt schade, deswegen die App jetzt nicht mehr verwenden zu können oder nicht mehr verwenden zu wollen, weil das Konzept an sich ist eigentlich ein gutes. Wenn man das dann allerdings so gegen die Wand fährt und die Privatzeit mit Füßen tritt, dann werde ich die App offensichtlich deinstallieren müssen.
Ja, was ich da, also ich möchte eine Randnote noch geben, und zwar dieser Reddit-Thread, den kann man natürlich nicht zu 100% vertrauen, weil
kann man tatsächlich nicht.
Also keine vertrauenswürdige Quelle ist. Irgendein Reddit-User, der behauptet, der hätte das reverse-engineert, ist nicht vertrauenswürdig, aber das ist jetzt nur eine Behauptung und da...
Ja, er hat auch ehrlich gesagt keine Beweise geliefert, also ja, er hat jetzt nicht irgendwie das, die disassemblierten Code gezeigt oder irgendwelche Tools, die er verwendet hat, ja. Das waren einfach Behauptungen. Weiß man nicht, was man davon halten soll. Wir verlinken es trotzdem mal mit ein bisschen Vorsicht und vielleicht mit einer Prise Zweifel lesen. Das mit der Zwischenablage ist allerdings nachweisbar. Das ist jetzt in iOS 14 drin und natürlich hat TikTok relativ schnell dieses Feature dann auch abgeklemmt.
Ja.
Die offizielle Begründung war übrigens, dass sie damit automatisierten Spam vermeiden wollen.
Aha, ja. Ich verstehe, ja.
Das ist natürlich sehr logisch.
Ja. Da kann ich aber nochmal insgesamt zu TikTok, kann ich einen YouTube-Channel tatsächlich empfehlen. Einfach mal so kurz am Rande. Simplicissimus heißt der. Und die befassen sich immer mit so kritischen Themen, die so die Bevölkerung gerade tangieren. Und die haben auch ein Video über TikTok gemacht, was sehr, sehr interessant ist. So über die chinesische Regierung, was früher TikTok war, wie sich das entwickelt hat. Weil früher war TikTok ja Musical.ly.
Ja, war Musical.ly.
Und da geht er tiefer in die Materie auf jeden Fall, wie, was da schon alles passiert ist und was für Skandale da auch schon passiert sind. Sehr zu empfehlen. Simplicissimus einfach auf YouTube.
Packen wir mit in die Shownotes.
Ja, also der Markus, weil ich mache das immer nicht.
Ich wollte ja mal ein Skript machen, welches dann einfach unser Google Doc nimmt und den Markdown umformatiert, zumindest die Links, und dann automatisiert ins Podigy reinpackt. Vielleicht schaffen wir das mal irgendwann.
Ja, vielleicht. Und dann machen wir das auch Open Source und dann können sich das alle...
Können alle Podcaster dieser Welt ihre Shownotes schön zusammendübeln.
Mega nice.
Das Thema der Woche heute, wir haben es letztes Mal schon angekündigt, wir sind nämlich alle so ein bisschen zu GraphQL-Fanboys geworden.
Ja, zumindest würde ich sagen in der Excentra. So.
Ja.
Ja.
Also historisch ist es so, wir haben eigentlich schon immer bei unserer Softwareentwicklung nicht REST verwendet. Also unser selbst gebasteltes Framework, unser selbst entwickeltes Framework verwendet, um mit der UI zu kommunizieren, ein proprietäres Protokoll, das sich so ein bisschen an dem Konzept von Vadin orientiert, also mit einer serverseitigen Session, mit einem serverseitigen Page State Shadow DOM, sagt man da auch dazu. Und die REST-Geschichte ist so ein bisschen an uns vorbeigegangen und wir waren dann eigentlich immer der Meinung, REST ist doof. Warum ist REST doof? Fallen dir da Dinge ein?
Also es ist nicht dynamisch.
Ja.
Es ist alt.
Ja, alt an sich muss ja nichts bedeuten.
Ja, das stimmt.
Also was mich an REST immer am meisten stört, ist, dass ich nicht weiß, welche Antwort ich denn von diesem Endpunkt erwarten kann. Also ich schicke da einen GET-Request hin und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel alle Personen haben, alle User haben, und dann kommen da irgendwelche User zurück.
Richtig, also Type Safety gar nicht.
Genau, also da kommt dann ein JSON zurück und ich muss dann ganz vage Annahmen machen, was für ein JSON denn da zurückkommt. Aber ich muss zum Beispiel an gewissen Stellen in der UI sehr wohl wissen, dass die Person jetzt einen Vornamen und einen Nachnamen hat, weil ich will den Namen anzeigen. Und ich muss ja wohl wissen, wie denn das Attribut heißt, in dem die E-Mail drin steht, weil ich muss die E-Mail vielleicht in Profilinfos mit anzeigen. Und es hat eigentlich dann auch ziemlich lange gedauert, bis das irgendwie dann verstanden und unter Kontrolle war. Man hat dann obendrauf auf dieses REST, dieses Open API und dieses Swagger draufgeklebt, wo man dann so metamäßig oben drüber nochmal die API, die REST API dokumentiert. Also, dass man erstmal überhaupt sieht, welche Endpunkte gibt es denn und welche Daten muss ich da hinschicken und welche Daten kommen da zurück. Weil das REST an sich nicht per se out of the box angeboten hat.
Und da muss man auch dazu sagen, dass das natürlich nur so für den Entwickler zum Angucken ist. Also im Projekt direkt, also im Frontend direkt habe ich das noch nie
benutzt. Ja, es gibt tatsächlich ein paar Projekte, die versuchen dann so eine Open API-Spezifikation dann wieder TypeScript-Klassen zu generieren, die dann wieder type-safe sind. Aber ich habe es auch noch nie in the wild gesehen. Also man hat da immer so ein bisschen einen Systembruch. Man hat vielleicht ein mega type-safes Backend und dann gibt man irgendwas mit REST raus und dann ist es nur noch ein Buchstabensalat, auf gut Deutsch gesagt.
Ja.
Und irgendjemand auf der anderen Seite muss dann diesen Buchstabensalat wieder mittels JSON in JavaScript-Objekte packen und wie dann die Attribute sind und ob die Objekte dann noch genauso sind, wie sie am Server waren. Das ist eigentlich so komplett lost in translation. Und das Nächste, was passiert, stellen wir uns jetzt zum Beispiel mal vor, wir sind Facebook und wir müssen in der App von Facebook eine Liste von Events anzeigen, an denen ich zugesagt habe, wo ich geklickt habe, daran nehme ich teil. Jetzt muss sich derjenige, der dann die REST API entwickelt, da muss ich jetzt entscheiden, ja, was übermittle ich denn jetzt alles von so einem Event? Weil für die Liste von dem Event, also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt alle Events sehen, an denen ich teilnehmen möchte, da brauche ich eigentlich nur irgendwie ein hübsches Bild, den Eventtitel und vielleicht eine nette Beschreibung und vielleicht den Namen von den drei Freunden, die auch auf dieses Event gehen.
Ja.
Diese Seite kennst du wahrscheinlich in der Facebook-App.
Ja, ich mache nicht viel in Facebook, aber
genau, du bist ja nicht so alt wie ich.
Ja, richtig.
Also wenn ich auf so ein Facebook-Event teilnehmen klicke, dann steht da drauf irgendwie so, das ist das Konzert, das spielt irgendwie eine tolle Band in einem tollen Club und drei deiner Freunde kommen dahin. So, und das ist jetzt eigentlich relativ wenig Information. Wenn ich jetzt aber eine REST-Schnittstelle schreibe, die einfach generisch diese Events raushaut, dann werden da viel mehr Daten übermittelt.
Richtig, die man ja gar nicht braucht
an der Stelle. Die man überhaupt nicht braucht an der Stelle. Zum Beispiel die kompletten Daten von diesem Event. Wann fängt es an, wann hört es auf, was ist die Beschreibung, welche Bands spielen da, welche Bilder gibt es zu den Bands, welche Links. Die vielleicht auch die komplette Teilnehmerliste, wenn die Teilnehmerliste offen ist, wie die Menschen heißen, was ihr Profilbild-URL ist, Vorname, Nachname, ja. Untertitel,
alles
kommt mit. Und die Daten werden dann entweder inflationär groß, weil ich eine Schnittstelle habe, die mir alle Daten liefert, oder ich muss ganz viele Schnittstellen machen, damit ich die unterschiedlichen Bedarfe der Menge an Daten oder Informationen, die ich abfragen möchte, dann anhand von unterschiedlichen Schnittstellen mir abfragen kann. Ja. Also dass ich zum Beispiel so eine Schnittstelle habe, die sagt dann, gib mir die Events aber bitte klein, nur als kleine Liste.
Ja.
Und dann vielleicht eine, die sagt dann, ja, gib mir aber bitte ein bisschen mehr Details. Und dann vielleicht noch mal eine, jetzt brauche ich die Teilnehmerliste von dem Event mit der ID-Nummer so und so.
Und dann hast du ganz, ganz schnell sehr, sehr viele Endpoints, die eigentlich ja fast alle das Gleiche machen.
Genau, die machen alle das Gleiche und vielleicht muss ich dann auch ganz viele Requests machen, weil ich muss mir vielleicht zuerst mal die Liste der Events holen, dann zu jedem Event nochmal die Details und dann zu jedem Event nochmal die Teilnehmerliste und dann mit den IDs von den Personen, die daran teilnehmen, nochmal die Informationen zu dem Vornamen und Nachnamen von der Person. Also das wird dann relativ schnell relativ eklig.
Richtig.
Und deswegen hat Facebook, es war tatsächlich Facebook, gesagt, das müssen wir anders machen.
Richtig.
Und die haben dann GraphQL erfunden. Was ist denn GraphQL so ganz top-level gesagt?
Ist eine Art, eine API anzubieten?
Ja, definitiv.
Und
also es ist eine auf dem HTTP basierende Konvention oder ein Standard, wie man eine API einem Konsumenten bereitstellt.
Richtig.
Und sie haben tatsächlich all diese Nachteile von REST, die wir jetzt gerade eben aufgeschlüsselt haben, haben die gelöst.
Ja.
Und da würde ich jetzt einfach mal durchstiefeln und kurz erklären, wie denn diese Nachteile gelöst wurden.
Dann hau mal raus.
Wir hatten ja am Anfang gesagt, ich weiß nicht, was von so einer REST-API entgegenkommt. Das heißt, wenn ich jetzt so eine REST-API mit Events hätte, dann käme da einfach irgendein JSON-Objekt zurück und ich muss vorher über einen Contract wissen, wie denn mein Event ausschaut. Ich muss wissen, hey, das hat einen Namen, das hat vielleicht ein Bild, das hat vielleicht eine Teilnehmerliste oder das hat keine Teilnehmerliste. Vielleicht hatte es gestern noch eine Teilnehmerliste, aber heute bin ich in der Version 2.0 und da hat es keine Teilnehmerliste mehr.
Ja.
Und diese Information, was ich denn zu erwarten habe von der API, wie die Daten ausschauen, da hat GraphQL spezifiziert, hey, da gibt es einen Endpunkt, der heißt Introspection. Und diese Introspection gibt mir eine komplette maschinenlesbare Übersicht, nicht nur über die Typen, die ich ausgebe und einlesen kann, sondern auch über die vorhandenen Endpunkte.
Ja. Das hört sich ja nice an.
Das bedeutet, ich habe es praktisch sowas wie OpenAPI direkt in den Standard eingebaut. Und da ergeben sich jetzt ganz interessante Effekte daraus. Zum Beispiel kann ich jetzt in meine Visual Studio Code IDE die GraphQL Extension laden oder das Plugin laden und sagen, hey, ich möchte eigentlich gegen diesen Endpunkt implementieren. Und dann habe ich eine Autovervollständigung über die Attribute, die mir von dieser API entgegenkommen.
Ich glaube, das geht sogar auch im WebStorm, soweit ich weiß.
Ja, WebStorm kann es auch, genau. Ja. Also man kann dann einfach sagen, hey, ich möchte eigentlich gegen diese API programmieren und dann weiß auf einmal deine IDE ganz genau, wie die Endpunkte heißen, welche Typen da zurückkommen, welche Attribute sie haben, vor allem auch, und das finde ich mega nice, welche Attribute nicht null sind. Also es ist dann auch noch so eine eingebaute Null Safety mit drin und das alles gibt der Standard her. Das heißt, dieses Problem, dass ich nicht weiß, was ich hinschicken muss, was ich überhaupt habe und welche Daten da zurückkommen, das ist jetzt gelöst, indem es so diese Introspection gibt, die mir dieses Schema anbietet und ganz genau definiert, wie die API ausschaut. Also eine sich selbst dokumentierende API. Nice. Und das alleine wäre schon mal ein Grund, GraphQL zu verwenden.
Ja.
Es gibt da jetzt aber mehr.
Oh, was denn?
Das war jetzt aber eine überhaupt nicht gekünstelte Frage.
Ich kenne mich schon ein bisschen aus, deswegen.
Genau, dann sagtest du mal was, wie das denn mit diesen Queries funktioniert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel alle Events von der Facebook API abfragen möchte und ich möchte nur den Event-Titel und eine kurze Beschreibung.
Ja.
Wie mache ich das dann?
Ja, also in REST API würde man ja einen Endpunkt haben, den man ansteuert, der hat eine bestimmte Methode zugewiesen, also entweder get, post, put, etc. Und in GraphQL hat man quasi, macht man immer einen Post,
genau,
indem man im Body dann eine bestimmte GraphQL-Query übergibt. Das ist eine bestimmte Syntax, erinnert ein bisschen an JSON, wenn man es so definieren möchte.
Ja.
Und da sagst du einfach, ja, ich habe jetzt hier eine Query, da sage ich, ja, ich möchte jetzt gerne mal die Components oder die Events halt haben. Die Events haben dann halt eine ID, damit ich weiß, welches Event das ist. Die haben dann einen Namen, ein Bild und irgendwie Top 3 zugesagte User. Und dann kannst du das einfach in der Query definieren, sagst du, welche Sachen du haben willst, schickst die ab und dann wird dir auch nur das geschickt.
Genau, also ich kann dann jetzt tatsächlich, ich hätte jetzt diese eine Schnittstelle und ich sage, ich möchte alle Events haben und ich kann da jetzt sagen, ich möchte von diesen Events eigentlich nur den Namen und die Beschreibung. Und dann bekomme ich auch nur den Namen und die Beschreibung. Und es funktioniert dann mega schnell. Und bei REST hätte ich entweder eine extra Schnittstelle implementieren müssen, die mir nur Name und Beschreibung gibt, oder ich hätte einen riesigen Blob an Quatschdaten bekommen, bei denen ich 90% gar nicht brauche.
Ja.
Und jetzt wird es noch besser, weil GraphQL beschreibt Daten als Baum.
Mhm.
Das heißt, ich kann jetzt verschiedene Datentypen nesten. Und ich kann sagen, ein Event hat jetzt zum Beispiel Teilnehmer und Teilnehmer sind Personen.
Richtig.
Und jetzt könnte ich auch wieder dasselbe machen wie mit dem Event selbst. Das heißt, ich sage, ich möchte vom Event nur den Namen und die Beschreibung. Und dann will ich von den Teilnehmern schon alle haben, aber will auch da nur den Vornamen und den Nachnamen und vielleicht noch als Parameter nur die ersten 3 meiner Freunde.
Richtig. Und das Geile daran ist, du definierst halt einmal, was ist eine Person.
Genau, einmal, was ist ein Event. Und
genau.
Das gilt überall.
Richtig. Und dann sagst du halt im Event, ja, verwende halt die Person und die verweist dann halt aufs Event. Und dann hast du in der Person, kannst du dann zum Beispiel auch noch sagen, ja, ich habe jetzt einen speziellen Case, da wenn ich dann über die Person rüber hover, da gib mir auch gleich noch auf der Person die Top 3 Freunde zum Beispiel. Und das sind dann selber auch nochmal Persons. Und dann kann man die auch nochmal definieren.
Genau, und beim Hover möchtest du das Profilbild von denen und dann sagst du halt, hey, ich will das Profilbild.
Richtig.
Und wie viele Schnittstellen haben wir jetzt implementiert? Eine.
Eine.
Genau.
Und du definierst halt immer eine eigene Query und hast so mega dynamisch einfach die Informationen, die du wirklich nur brauchst.
Ja, und das ist ein riesiger Vorteil. Das heißt, wir haben diese strenge Typisierung, die wir im Backend vielleicht von unserem Java-Code schon kennen, die haben wir jetzt komplett durchpropagiert vorne ans Backend, ans Frontend. Oder an andere Backends, die dann unsere GraphQL-Schnittstelle konsumieren. Aber muss man auch sagen, typischerweise ist GraphQL sehr frontendnah.
Ja.
Also alle, die es verwenden, Netflix, Facebook, PayPal, die nutzen es hauptsächlich, um damit ihre Frontends und ihre Mobile-Apps mit Daten zu versorgen.
Ja.
Jetzt hatten wir die Queries, aber es ist ja nicht immer nur Daten anschauen. Manchmal Richtig. Möchte ich ja auch Daten schicken. Das heißt, ich möchte bei einem Event zusagen oder ich möchte ein neues Event anlegen.
Ja, dann würde ich sagen, man müsste die Daten irgendwie mutieren.
Mutieren können, tatsächlich. Und ja. Was könnte das dann sein?
Ich hätte jetzt so vorgeschlagen, so eine Mutation oder so.
Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Nice. Ja, genau okay. So ist es nämlich auch.
Ja, man kann einfach, genauso wie man Queries definiert, kann man was Zweites definieren. Das ist dann eine Mutation. Und die Mutation ist genau, ja, sozusagen das Gegenteil von der Query. Das heißt, ich kann was hinschicken.
Richtig, da sage ich dann zum Beispiel add event und dann überliefere ich da halt ein Event-Objekt als Variable.
Hm.
Und
wie weißt du denn, wie dieses Event-Objekt ausschaut?
Durch die Introspection.
Perfekt.
Das heißt, das ist genauso wie bei der Query. Ich habe das gleiche Objekt quasi an der Hand und kann das einfach definieren und rüberschicken und dann macht er halt im Backend mit der Mutation weiß er, ah ja, hier diese Methode, das muss ich machen, fertig. Und verändert dann die Daten, je nachdem, was du machen möchtest.
Ja, jetzt könnte man sagen, man muss jetzt auch nur einmal das Event definieren, so ist es leider nicht.
Stimmt, es gibt dann einen Input.
Genau, es gibt einen Input-Type und einen Output-Type. Also man kann sich da natürlich beim Generieren von dem Schema oder beim Definieren von dem GraphQL-Schema da ein bisschen Helperklassen basteln, die dann die Dinge konsolidieren. Aber grundsätzlich kennt GraphQL zwei Arten von Typen, einmal Input-Types und einmal Output-Types. Das heißt, für Daten, die man hinschickt an die GraphQL-Schnittstelle, die sind einfach in einer anderen Top-Klasse als die Daten, die man rausbekommt. Und man müsste dann die Dinge zweimal definieren.
Das ist, finde ich, aber auch richtig, weil du hast manchmal auch einfach was anderes bei der Definition, als wenn sie dann hinzugefügt wurden ja, im Backend.
Es löst viele Probleme. Zum einen, dass man, wenn man Daten neu reinschickt, dass dann diese ganze ID-Problematik, wer vergibt die IDs?
Richtig.
Dann das ganze Nesting möchte man vielleicht auch nochmal transaktional anders schneiden, als dass man jetzt einmal so einen riesigen genesteten Blob dahin schickt.
Ja.
Es hat schon gewisse Vorteile, kann ich verstehen, aber jetzt so von Ease of Use her gedacht,
ja, ist es das schon ist natürlich
ja, ein bisschen
doof, aber da können wir drüber hinwegsehen, da gibt es noch genügend Vorteile.
Definitiv.
Ja.
Dann gibt es noch einen dritten Punkt, der wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Es gibt nämlich auch noch Subscriptions. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie in the wild gesehen. Da kann man sich subscriben an eine, ja auch, ich glaube, das ist so eine Art Query und wird dann informiert, wird dann gecallt, wenn sich serverseitig was verändert hat. Damit könnte man jetzt zum Beispiel so Streams machen. Also ich denke zum Beispiel an Echtzeit-Chats, wo man die Nachrichten in Echtzeit kriegen möchte
ja.
Oder irgendwelche Notifications, wenn man informiert werden will, wie jetzt der Fortschritt von irgendeinem Prozess ist oder wenn irgendwelche Logdateien runterblubbern. Sowas kann man dann mit Subscriptions machen.
Habe ich tatsächlich auch noch nichts mitgemacht, aber ist natürlich eine nice Opportunity.
Ja, und es gibt noch was, was mir relativ gut gefällt und das sind die Union Types. Weißt du, was das ist?
Oh, Union Types.
Das sind so Art Interfaces, die ich dann in meinen Queries verwenden kann, um nicht homogene, also heterogene Datenstrukturen abzubilden. Also ich denke zum Beispiel, ich habe jetzt ein Objekt, das heißt Ordner. Und ein Ordner kann jetzt alles Mögliche beinhalten. Das kann jetzt eine Person beinhalten oder eine Organisation oder eine Firma. Und dann kann ich sagen, ein Ordner hat einfach Content. Und ich kann dann über Union Type sagen, ja, das ist ein Union Type, alles, was in einen Ordner kann. Und dann kann ich aber trotzdem sagen, hey, gib mir jetzt bitte nur die Personen, die ich da reingepackt habe. Oder
verstehe.
Nur die Firmen. Und damit wird dann die Type Safety behalten, weil wir haben ja gerade vorhin schon gelernt, eine Firma hat potenziell ganz andere Attribute als jetzt eine Person.
Ja.
Und dann kann ich das über diese Union Types machen. Das heißt, wenn ich gebe dann in der Query einfach an und sage, ja, wenn eine Person zurückkommt, dann hätte ich gern Vorname, Nachname. Und wenn dummerweise jetzt eine Firma in diesem Ordner drin liegt, dann hätte ich gerne nur den Firmennamen.
Ja, ja. Richtig. Das hört sich, das ist ja auch mega nice.
Ja, das ist super. Und die Implementierung backendseitig, die machen wir mit einem Framework, das nennt sich GraphQL Java. das ist so der Standard-Java-Weg, um GraphQL-APIs zu bauen. Es ist ein bisschen clumsy, finde ich. Es ist echt ein bisschen fett.
Ja.
Also man muss ganz viel so explizit machen und es nimmt einem eigentlich recht wenig ab. Also es ist sehr explizit, sehr, sehr wordy und man muss sich da eigentlich mal so ein bisschen die Helper-Funktion und den Ease of Use außenrum selbst implementieren. Wenn man das auch mal gemacht hat, dann flutscht es eigentlich relativ gut.
Ja.
Das absolute Gegenteil davon ist tatsächlich GraphQL im Microprofile. Das ist halt just works. Also da klebt man irgendwie auf eine Methode einfach eine Annotation drüber. Ich bin eine GraphQL-Query. Und dann wird diese Methode automatisch zu einer GraphQL-Query.
Richtig, aber was man in Quarkus ja schon sehen kann, genau. Weil da schon von SmallRye eine vorhandene Implementierung
auch GraphQL Java unter der Haube verwendet. Also das ist eigentlich nur eine Delegation an dieses vorhandene Framework. Und was mich da jetzt noch ein bisschen stört einfach ist, dass es noch nicht feature-complete ist.
Ja, okay.
Also in der Präferenzimplementierung, die ist zwar feature-complete gegen den Microprofile 1.0 Standard, aber sowas wie Union-Types gibt's zum Beispiel noch gar nicht.
Ah, okay.
Wenn du eine GraphQL-API testen möchtest, das vielleicht jetzt so ein bisschen zum Abschluss von dem technischen Teil, was nimmst du denn dann her?
Ja, also bei REST wäre es ja Swagger UI.
Ja, oder dann halt tatsächlich ein Postman.
Genau, oder Postman, da hast du direkt dann eine richtige Test-Instanz. Aber bei GraphQL würde ich persönlich GraphIQL hernehmen, was natürlich die schon generierte Frontend-Lösung ist, um die Endpunkte zu testen.
Ja, und ich mache es inzwischen sogar so, dass immer dann, wenn ich einen Service schreibe, der eine GraphQL-API hat, dass ich dann einfach GraphIQL mit ausliefere.
Ja, richtig. Das also heißt, der Server dann, bietet es direkt mit an.
Genau, das heißt, wenn dann jemand, Entwickler oder vielleicht auch ein End-User, ein Endkunde, dann aus Versehen oder mit Absicht die URL von dem Service eingibt, dann antwortet der einfach auf den GET-Request, indem er diese GraphIQL mitschickt. Und das ist dann so eine explorative Umgebung, mit der man dann die GraphQL-Abfragen direkt im Browser machen kann, mit Syntax-Highlighting und mit automatischer Vervollständigung, weil GraphIQL natürlich an die Introspection geht und dann genau weiß, welche Daten hingeschickt werden können und welche Daten dann auch zurückkommen.
Also es ist wirklich nice. Ihr könnt auch ohne die GraphQL-Schnittstelle wirklich zu kennen, einfach mit der Autocompletion und mit dem generierten Doc direkt Queries zusammenbauen. Und
genau, das geht mega fix.
Ja, also funktioniert einwandfrei.
Und ich hasse es, so eine REST-Schnittstelle, die dann irgendwie über ein Post-Body irgendwie ein JSON kriegt und dann fehlt da irgendwie was und das ist ein komischer Parser und alles doof. Also diese Problematiken, die hat man mit GraphQL überhaupt nicht.
Ja.
Das flutscht wie eine Eins.
Das ist richtig.
Jetzt müssen wir, glaube ich, auch, wir sind ja jetzt alle uns sehr einig, jetzt müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen die Nachteile von GraphQL mal ein bisschen aufarbeiten, zum Abschluss.
Ja.
Ich finde tatsächlich, dass es ein bisschen schlecht ist zum Bearbeiten von Daten. Weil bei REST hat man mit Put und mit Post und mit Delete eigentlich im HTTP-Standard richtig schöne eingebaute Methoden, um Daten zu bearbeiten
richtig.
Und zu verarbeiten. Und ich glaube, diese Semantik, die geht bei GraphQL ein bisschen verloren.
Ja, weil du weißt halt, wenn du eine Mutation aufrufst, nicht, was genau mache ich. Also wenn du jetzt sagst, Mutation Delete Event, dann ist es halt trotzdem ein Post und du hast keine Ahnung. So, also natürlich weißt du, weil es Delete-Event heißt. Ja,
aber ich weiß es nur über die menschliche Sprache,
genau,
über,
genau.
Über die
also
Bezeichnung.
Also wenn da jetzt halt ein Vollhonk sitzt und der macht hier so eine GraphQL-Schnittstelle, wo der halt irgendwie sagt, do something with Event, dann hast du halt keine Ahnung, was der da macht. Weil es halt einfach eine Mutation ist und du weißt nicht, was da passiert.
Genau. Und also man muss da ganz stark drauf achten, dass die Queries und die Mutations halt richtig heißen. Weil sowas wie Delete auf demselben Endpunkt aufzurufen, wie ich den Get aufgerufen habe, das geht halt bei GraphQL nicht.
Ja, richtig.
Und was ich auch doof finde, ist, dass halt diese HTTP-Stati nicht richtig verwendet werden.
Also es wird quasi missbraucht eigentlich.
Ja, genau. Also der Post, der sagt eigentlich immer, jo, ich habe geklappt, alles nice, 200 und dann kriegt man irgendwie ein JSON, in dem 500 Fehlermeldungen drinstehen.
Ja, weil und vor allem machst du halt einen Post, obwohl du dir nur Daten holst. Also im Endeffekt veränderst du ja nichts. Ja.
Also ich glaube, GraphQL scheißt so ziemlich auf alles, was HTTP als Standard festgelegt hat und packt sich so ein bisschen Huckepack oben drauf.
Ja.
Also ich glaube, das hätte man besser machen können. Zumindest, dass man, wenn man tatsächlich nicht authorized ist, dass man dann auch einen echten Non-Authorized-Status bekommt, dass man da ein bisschen mehr von HTTP verwendet und HTTP nicht so völlig agnostisch als Transportschicht betrachtet.
Ja, ja.
Und was mich auch ein bisschen stört, das wird manchmal als Vorteil verkauft, ich sehe es eher als Nachteil, es gibt keine Best Practice zum Versionieren. Also man versioniert GraphQL, indem man nicht versioniert.
Ja.
Das heißt, man verändert einfach die API so nach dem Motto, ja, ja, die Konsumenten, die müssen sich dann halt das Schema anschauen und wenn sie dann sehen, dass sie mit dem Schema nicht mehr zurechtkommen, dann sollen die halt auseinanderfallen. Also sowas wie ein Progress über die Version oder eine saubere Versionierung gibt es da nicht. Man kann, glaube ich, inzwischen deprecated an einzelne Attribute dran schauen, dass dann zumindest mal die Entwickler irgendwie mitkriegen, hey, das wird vielleicht bald rausfallen.
Ja.
Aber irgendwelche strikten Versionen, wo man jetzt tatsächlich sagen kann, ab so und so wird das und das verwendet und wenn du halt noch nicht so weit bist, dann bleib halt bei der Version 1, das macht GraphQL nicht.
Und das finde ich aber auch ist ein Nachteil, weil es ist nun mal so, wenn man an einem laufenden Projekt arbeitet, dass sich die Datenstruktur vielleicht schon ändert. Und dann willst du aber auch, dass wenn du einen Service anbietest, den viele Konsumenten haben, dass die alten Sachen trotzdem funktionieren. Und das ist halt eigentlich nicht vorhanden in GraphQL und das ist schon eine Schwierigkeit.
Genau, also das geht so ein bisschen in diese Facebook-Motto rein, fail fast, break things, oder wie heißt es?
Ich weiß es nicht, aber in der Richtung. Also, ich glaube, ihr wisst, was damit gemeint ist.
Genau, es ist schon so ein bisschen, der Fortschritt und das Weiterentwickeln steht über allem und wenn halt Dinge kaputt gehen, dann gehen sie halt kaputt.
Da ist ein gutes Beispiel, also ich mache privat viel so mit der Twitch-API, weil mich das interessiert und ich stream auch manchmal ein bisschen und die haben halt auch REST. Und da finde ich es halt schon ganz gut gelöst, weil die haben halt Version 1, Version 3, dann haben sie Version 5 und jetzt haben sie irgendwie Kraken und so. Und nach schalten sie es ab, aber zumindest gibt es diese Transfer, also diese Übergangszeit, wo du einfach
genau, noch wo man sich die API aussuchen kann, die einem jetzt gerade halt in den Kram passt.
Und das hast du halt bei GraphQL nicht, weil du hast halt eine Schnittstelle und nicht irgendwie Version 1, so wie es im REST-Standard definiert ist. Und das ist halt einfach schwierig, aber da kann man auch drüber hinwegsehen oder sich andere Lösungen suchen, glaube ich.
Ja, also wahrscheinlich ist die Antwort darauf, schneid halt deinen Service gut.
Ja.
Kommuniziere mit deinen Frontend-Entwicklern. Und sei halt vorsichtig, wenn du eine bestehende API verändern möchtest.
Ja, oder überleg dir halt vorher schon, wie die API genau aussehen muss und mach einfach die beste Planung und dann hast du kein Problem.
Die beste Planung überhaupt dann muss man auch das Datenmodell nie wieder ändern.
Eben, geh einfach davon aus,
Perfektion,
dass du das...
Perfektion bei in Stunde 1 ist immer genau das, wie die Welt funktioniert.
Ja, genau. So ist es auch bei der Excentra.
Ja, unsere Datenmodelle sind immer schon...
Ja.
Ab der ersten Stunde direkt. Der Entwicklung perfekt.
Perfekt, ja. Kauft unsere Software.
ich packe noch ein paar Links rein. Ich habe einen guten Artikel gefunden auf Medium. 2 years of GraphQL in Production. Da hat mal jemand wirklich relativ kompakt und kurz, ohne episch ausladen zu sein, so die Best Practices zusammengefasst. Vielleicht finde ich auch noch den Artikel, wo PayPal geschrieben hat, GraphQL ist geil, aber macht es eher nur in Richtung Frontend. Und ich werde nochmal GraphQL und GraphQL Voyager verlinken. GraphQL haben wir jetzt schon ausführlich erklärt. GraphQL Voyager ist ein Projekt, da kann man die API-Struktur grafisch darstellen. Also das generiert dann so einen explorativen Baum. Das ist ziemlich cool, wenn man eine große API hat und erstmal jetzt so gar nicht weiß, wo man anfangen muss oder wo man anfangen soll. Da ist das ein ganz guter Weg, um mit der API klarzukommen. Und wenn ihr Software von uns, von Excentra, im Einsatz habt, dann sprecht uns doch mal an, wie ihr vielleicht Daten, die wir in unserer Software haben, über GraphQL rausbekommt. Da braucht ihr dann meistens ein OpenID. ein OAuth2-Token und könnt dann über die bestehende GraphQL-Schnittstelle die Daten, die ihr in der UI grafisch bekommt, auch maschinell lesbar abfragen.
Ja, falls ihr nicht wisst, was OAuth ist, dann hört euch doch einfach die letzte Folge an.
Haben wir es in der letzten Folge gesagt?
Oder? Ich glaube, das vorletzte? War
vorletzte.
Nee, vorletzte ist doch...
Vorvorletzte.
Vorvorletzte? Nee, was hatten wir denn letzte?
Letzte war ARM.
Und die ja, Compiler. Ja, genau. Vorletzte. Ja, dritte genau. Folge.
Dritte Folge.
Dritte Folge. Hört euch die dritte Folge an. Da gehen wir nämlich sehr tief drauf ein. Du hast gerade eben schon Medium genannt. Das ist ja, ich glaube, das haben wir schon mal empfohlen in so einem No-Code der Woche oder so.
Ja, genau, das haben wir in einem No-Code der Woche empfohlen, ja.
Dann kommen wir doch jetzt quasi zu so einer ähnlichen Rubrik, nämlich dem Code der Woche. Was ist denn das, Markus, heute?
Das war aber die perfekte Überleitung.
Ja, mega. Ich hab's mir schon vor 5 Minuten überlegt.
Die ganze Zeit überlegt, während ich über GraphQL rede, ja, genau. Überlegst du, Lukas, Mensch, wie könnte ich diese Überleitung machen? Ja. Was wäre jetzt eine coole Überleitung?
Lasst ein Like da, weil falls ihr die...
Genau, falls ihr die Überleitung mögt, dann gebt uns 5 Sterne auf iTunes.
Ja, genau. Gut, kommen wir jetzt wirklich zum Code der Woche. Was ist es denn?
Magst du Manpages, Lukas?
Ich hasse Manpages. Also Manuals zu lesen ist, also Manuals für die Leute, die kein Englisch können,
Bedienungs- ist ein Handbuch.
Ja, ein Handbuch, eine Anleitung für so CLI-Tools. Und Manpages sind einfach zugemüllt mit Schrott. Also da steht halt jede Kack. Attribut,
die
was ich da.
Die wichtigsten Dinge,
ja,
die stehen meistens oben.
So, da stehen halt 10.000 Zeilen über irgendeine Flag,
mega
den ich setzen kann.
Grenzfall und das wichtigste Argument ist irgendwie 500 Zeilen weiter unten vergraben, weil jemand auf die Idee kam, Mensch, man müsste das alles alphabetisch sortieren.
Und ich kann es auch nicht lesen, weil alles nicht bunt ist und also da, das ist einfach, Manpages sind echt nicht geil. Da google ich manchmal, also manchmal muss ich zugeben, ich google lieber, als dass ich die Manpage lese, weil ich komme einfach schneller zum Ziel.
Weil die einfach mega episch sind. Und jetzt hat sich jemand gedacht, das ist kacke. Und hat ein Programm entwickelt oder ein Tool entwickelt, das nennt sich TLDR, Too Long Didn't Read. Kommt irgendwie so von früher aus der Message-List-Szene. Und da... Dieses Tool löst das Problem, dass man einfach mal ganz kurz wissen möchte, wie verwende ich denn
dieses CLI-Tool.
Richtig. Genau. Und das ist mega cool, weil es werden meistens genau die 5 Anwendungsfälle, die man hat, einzeln aufgelistet. Bleiben wir zum Beispiel bei TAR. Ich weiß nie, wie erstelle ich denn
ein
fucking TAR-Archiv und wie entpacke ich es?
Wie entpacke ich so ein Ding oder wie mache ich das? Ich habe nie XCV,
aber F ganz am Ende.
VF, was zum Kack bedeuten diese Begriffe? Es ist einfach kacke.
Genau. Und TLDR, TAR eingeben und der erste Eintrag ist, so entpackst du ein TAR-Archiv, wenn es gezippt ist. Hier sind die 5 Buchstaben, die man eingeben muss, alles gut.
Nice. Ja, genau das brauche ich, weil ich google dann auch immer und dann ist irgendwie auch das erste Ergebnis nicht das, was ich richtig will. Und
Nächstes SSH Keychain. Wie gibt man an, wie der Key heißen soll? Ist es I, ist es F? Keine Ahnung.
Keine
dann geht
Ahnung.
Man irgendwie in die Manpage von SSH Keychain rein und man wird erschlagen von 500 hier den Algorithmus einstellen und dort hier nochmal mit wie viel Mal sicher alles sein soll. TLDR, SSH Keychain. Erster Eintrag, so gibst du an, wie der Key heißen soll.
PSQL, ich habe keine Ahnung, wo gebe ich den Host ein, wo ist der
dieses
Port?
Großes U, das ist kleines
wie,
U.
Wie gebe ich den User da rein? Was ist der Datenbankname? TLDR, PSQL, zack, direkt, da groß U, dann den User, fertig. Hast du gemacht?
Genau, also man wird da relativ schnell sehr geübt darin, die Dinge schnell zu finden. Und das ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Ja,
unter
mega nice Tool.
Unter macOS einfach brew install TLDR.
Unter Linux einfach apt install TLDR.
Und das Schöne ist, die Daten werden tatsächlich aus dem Internet geladen. Das heißt, ich denke, das ist ein Git-Repository, wo die ganzen Dinge dann drinstehen. Das heißt, die werden auch von Zeit zu Zeit und je mehr User sich daran beteiligen, auch immer besser und besser.
Ja, also sehr, sehr nice Tool.
Hat mir
sehr
schon sehr oft ziemlich viele Nerven gespart.
Ja. So, kommen wir jetzt vom Code der Woche zum No-Code der Woche, weil für alle Zuhörer, die jetzt nicht so tech-savvy sind wie wir,
kommt jetzt ein Tech-Savvy-Tool für...
Für jeden Entwickler oder auch, wenn man insgesamt im Business Diagramme erstellen will.
Genau, also wenn man seinem Manager erklären möchte, wie die Software funktioniert, dann malt man am besten ein Bild und...
oder macht einen Screenshot von einem Bild.
Macht einen Screenshot von einem Bild, den man dann in Word pastet, um ihn dann auszudrucken.
Und da dann was markieren, das wieder einscannt und dann per E-Mail versendet.
Es ist ja, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Freund von PowerPoint. Also das Ding macht mich wahnsinnig. Und wenn ich da versuche, irgendwie Kästchen zu malen und dann zu den Kästchen irgendwelche Pfeile, die sich dann auch bitteschön noch automatisch mitbewegen, wenn ich den Kasten verschiebe oder größer mache, ja. Da fängt es dann an, echt eklig zu werden.
Nicht nice, gar nicht nice.
Und da hat tatsächlich so eine Webbude ein Open-Source-Tool veröffentlicht, das das Ganze im Browser echt gut macht.
Ja.
Und das ist Draw.io, also Draw wie Englisch malen.io. Und damit kann man, ganz einfach gesagt, coole Diagramme machen.
Ist auch tatsächlich auch integrierbar in Google Docs, in Confluence.
Genau, Google Docs, Confluence, man kann die Dinge online lassen, man kann sich sogar einen Desktop-Client runterladen, wo die ganzen Diagramme dann lokal bleiben. Also es ist sozusagen Next Generation, mal mir mal irgendwelche lustigen Diagramme.
Richtig, und alles auch kostenlos, mega, mega nice.
Und was mir daran besonders gut gefällt, ist, dass man auch kollaborativ dran arbeiten kann. Richtig. Und Diffs damit machen kann. Also im Confluence sehe ich dann tatsächlich, oh, da hat jemand ein neues Kästchen dazu gemalt, wird ja wohl schon stimmen. Und ich kann die Dinge auch revisionieren, weil unter der Haube ist einfach ein XML. Und selbst wenn ich jetzt eine technische Dokumentation mache, könnte ich jetzt auch das XML zusammen mit meinem Code im Git versionieren.
Richtig.
Und vom Feature-Umfang her ist es echt gleich auf mit OmniGraffle. Und ich glaube, OmniGraffle für Mac kostet inzwischen 300, 400 Euro. Und das kann man sich locker sparen, weil ja. Draw.io ist genauso gut, wenn nicht mit den Kollaborationsmöglichkeiten sogar noch ein bisschen besser.
Noch anzumerken zu dem Git-Revisionieren habe ich tatsächlich auch gemacht. Also für mein Abschlussprojekt muss man natürlich UML-Diagramme etc. Ich habe einfach die Draw.io-Datei im Git revisioniert. Und je nachdem, wenn ich dann was geändert habe, hatte ich trotzdem jede Version noch da, wenn das Diagramm doch irgendwie weg ist oder so. Also es ist wirklich sehr zu empfehlen.
Genau, und es hat auch schon Standard-Templates drin für UML, richtig, für Klassendiagramme, für Sequenzdiagramme. Es hat die ganzen Icons von AWS am Start, wenn man irgendwie eine Cloud-Architektur dokumentieren möchte. Es hat BPMN mit drin. Ja. Um BPMN-Tasks und Gatter und alles Mögliche zu packen und top.
Ja, teilweise beim UML nicht so, wie man es zumindest bei uns in der Schule lernt, aber trotzdem solide auf jeden Fall.
Ja. Gut, ja. Dann
kommen wir zur Verabschiedung quasi.
Tatsächlich, ich habe schon die Kapitelmarke auf dem MIDI-Keyboard gedrückt.
Nice. Wir wollen zum Abschluss noch sagen, was wir in der letzten Folge auch schon relativ am Anfang gesagt haben, aber die Excentra sucht Azubis und Praxissemesterstudenten.
Nee, Praxissemesterstudenten sind voll.
Ach so, die sind voll.
In den Shownotes.
Ah, genau. Also gut, ich kann nicht lesen.
Genau, Praxissemesterstudenten und FOS-Praktikanten, da geht leider nichts mehr. Also wenn ihr da wieder euch bewerben wollt, dann bitte nicht fürs kommende Wintersemester, sondern vielleicht im Sommersemester. Azubis gibt es allerdings noch die Möglichkeit.
Alle Slots bei uns, frei, glaube ich.
Nicht ganz.
Nicht ganz? Also,
ja, es gibt noch freie Slots, sagen wir es mal so. Und da könnt ihr am besten schauen, was wir da anbieten auf excentra.de/karriere. Wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes.
Ja, solange die Leute nicht wissen, wie viele Slots wir frei haben, können wir einfach sagen, dass wir alle Slots frei haben.
Das stimmt, ja.
Ja, also wir haben alle Slots frei.
Wir haben vor allem noch jedes Fach verfügbar. Also es ist jetzt nicht so, wenn ihr jetzt Anwendungsentwicklung machen möchtet, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun.
Richtig. Und die anderen zwei, ich weiß den Namen nicht, weil ich das nicht gemacht habe. Ich glaube, irgendwas mit Prozess und
Prozessen und irgendwas. Analyse. Also ich sage immer Prozesse und Cloud.
Ja, also genau. Prozesse und Cloud könnt ihr auch machen. Wäre auch für uns natürlich interessant, weil den Ausbildungsberuf ist neu und wir wollen auch neue Themengebiete lehren.
Ich habe mir tatsächlich den Lehrplan angeschaut und so neu sind die Inhalte leider gar nicht.
Ja, das war klar, aber im Betrieb macht man dafür andere Sachen.
Genau, also im Betrieb bei uns könnte dann auf jeden Fall Bleeding Edge und die neuen Technologien dann auch tatsächlich einsetzen und nutzen.
Ja.
Ja, das wäre es dann für heute. Ihr könnt uns gerne schreiben unter codeculture@excentra.de oder ihr menschent uns auf Twitter oder schreibt uns dort eine DM. Oder inzwischen, ich glaube, Christine hat jetzt auch auf Facebook und LinkedIn, Xing und so ein bisschen uns gepostet.
Ah.
Also da sind wir jetzt auch vertreten.
Nice.
Danke dafür. Und ja, dann war es das für diese Woche.
Ja, fand ich eine nice Folge auf jeden Fall.
Ja, GraphQL ist cool.
Ja, wir sind auf jeden Fall auch cool. Ihr seid auch cool.
Und nächste Woche reden wir dann wahrscheinlich über...
Haben wir einen Gast?
Wir haben einen Gast. Und
vielleicht haben wir einen Gast.
Vielleicht haben wir einen Gast. Und wenn wir einen Gast haben, dann reden wir darum, wie man Software mit seinem Gehirn steuert. Also Brain-to-Machine-Interfaces.
Und ein bisschen VR.
Und ein bisschen VR. Brain-to-Machine-Interfaces mit VR.
Sehr, sehr interessant.
Mega spannend. Ich freue mich schon drauf, weil ich überhaupt keinen Plan davon habe.
Ja, ich ein bisschen. Aber nur, weil ich mit dem Gast schon ein bisschen geredet habe. Aber
ja, also wird auf jeden Fall mega spannend.
Ja.
Und bis dahin, tschüss Lukas.
Ciao Markus. GraphQL ist der Shit.